ARD.
Herzlich willkommen zu Meyer Burckhardts Frauengeschichten. Diesmal ist die Professorin Andrea Vollkamer zu Gast. Sie kennen sie vermutlich nicht. Auch ich wurde erst auf sie aufmerksam, als sie in einem Saarland-Magazin als Hidden Champion, also als versteckte Siegerin, vorgestellt wurde. Sie arbeitet an der Universität des Saarlandes daran, Medikamente schneller zu entwickeln und die Zahl der Tierversuche einzuschränken. Ihre Forschung betreibt die Bioinformatikerin nicht mit der Pipette und Reagenzgläschen, sondern am Computer. Welche positiven Entwicklungen aus ihrer Forschung hervorgehen könnten und wie sie wurde, was sie ist, darüber spreche ich mit der Professorin Andrea Vollkamer. Meine Damen und Herren, wir haben heute einen besonders interessanten Gast. Und ich darf Ihnen dazu sagen, dass ich ein bisschen Lampenfieber habe, was nach über 120 Gesprächen Frauengeschichten eher unüblich ist. Denn unser heutiger Gast ist eine deutsche Bioinformatikerin und Professorin für Data-Driven Drug Design an der Universität des Saarlandes sowie assoziierte Wissenschaftlerin am Helmholtz-Institut für pharmazeutische Forschung im Saarland. Warum habe ich Lampenfieber? Weil ich von dieser Materie rein nichts verstehe, mich aber sehr dafür interessiere. Und insofern ein besonders herzliches Willkommen, liebe Frau Professorin Vollkamer.
Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein.
Das freut mich, dass Sie das sagen. Das Saarland assoziiert man, und Ihre Ministerpräsidentin wird nicht müde, das immer wieder zu betonen, vor allen Dingen damit, dass hier eine große Dichte an guten Restaurants sind. Aber das Saarland ist auch ein Forschungsschwerpunkt, der sich sehen lassen kann, national wie international. Und Sie, ich habe es erwähnt, liebe Frau Professorin Vollkamer, beschäftigen sich mit Data-Driven Drug Design. Was ist das?
Das ist gar nicht so schwer, wie es sich erstmal anhört. Und vielleicht sagen wir einfach einmal computergestütztes Wirkstoffdesign, ja, auf Deutsch schon mal. Und zwar geht es einfach darum, dass wir mit dem Computer simulieren wollen, wie Medikamente im Körper wirken und somit die Laborexperimente unterstützen.
Ja. Ich frage mich immer, wenn man sich einem solchen speziellen Thema widmet, wann beginnt das in der Jugend? Haben wir überhaupt eine freie Wahl? Denn ich möchte Sie fragen, Sie sind im Saarland hier groß geworden. Stand das für Sie als jüngeres Mädchen früh fest, dass Sie sich mit so einem Thema beschäftigen möchten?
Überhaupt nicht. Also ich war eher eine derjenigen, die überhaupt nicht wusste, was sie nach der Schule genau weitermachen soll, will. Und hatte von Bioinformatik keine Ahnung oder wusste gar nicht, dass es dieses Fach gibt. Ja. Ich habe nach dem Abitur eher ganz breit überlegt, was mache ich? Ich wollte Lehrerin werden. Ich hatte überlegt, Psychologie zu studieren. Und ich war aber sehr interessiert an Mathe und Informatik. Mhm. Das hört sich jetzt relativ breit an. So habe ich mich auch beworben. Und meine Schwester, die hat selber Informatik studiert. Und das war mir aber zu trocken. Also da habe ich gesagt, nee, das ist nichts für mich. Und dann lag eines Morgens die Saarbrücker Zeitung auf unserem Küchentisch, wo der Bioinformatikstudiengang bekannt gemacht wurde, der Anfang der 2000er gestartet hat, genau als ich auf der Suche war. Und da hat man eben einfach gezeigt, dass Computer eingesetzt werden können, um Medikamente zu entwickeln, um Tierversuche zu reduzieren. Mhm. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist Informatik mit einer Anwendung, die ich mir sehr gut vorstellen kann, wo ich mich wiederfinden kann.
Das ist ja zunächst etwas, so bin ich auf Sie auch aufmerksam geworden. Andrea Vollkamer, Professorin für Data-Driven Drug Design, ist zu Gast bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten. Und so, liebe Andrea Vollkamer, bin ich auf Sie auch aufmerksam geworden, dass ich dachte, enorm, man kann jetzt Medikamente entwickeln, ohne dass Tiere leiden müssen. Also Sie, ich darf das kurz zitieren, Sie forschen an der Entwicklung von Medikamenten nicht mit Pipette und Reagenzglas und Mikroskop, sondern mit einem Computer. Ist das eine Disziplin, die es überhaupt schon gab, als Sie sich begonnen haben, für dieses Thema zu interessieren? Oder wächst diese Disziplin im Grunde mit dem Fortgang Ihrer Arbeit erst?
Die Disziplin gab es schon, also ich würde mal sagen, sie war in den Kinderschuhen, als eben wir angefangen haben zu studieren. Aber sie wächst immer weiter. Also es ist wirklich eine Disziplin, die sich ständig ändert und mit den ganzen Neuerungen, wir hören es ja jeden Tag, die uns ja auch betreffen, ChatGPT, KI, dadurch verändert sich unser Forschungsalltag und wie wir eben den Computer noch stärker einsetzen können, Prozesse zu unterstützen und eben auch Medikamentenentwicklung zu unterstützen.
Ich möchte für die Zuhörerinnen und für die Zuhörer Ihre beeindruckende Vita ein bisschen illustrieren. Sie waren 2001 Master in Bioinformatik an der Universität des Saarlandes. 2007 waren Sie Gastwissenschaftlerin an der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Purdue.
Sehr gut.
An der Purdue University in den USA im Staate Indiana. Und ich habe über diese Universität nachgelesen. Sie gehört immer zu den 5, 6 Universitäten der USA mit dem höchsten Innovationsgrad in der Wissenschaft. Und Neil Armstrong, der Astronaut, war Absolvent dieser Universität, las ich, und auch Jürgen Grossmann, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der RWE, und heute ist er, glaube ich, Stahlbaron in Georgsmarienhütte. Also eine erste Adresse. Ich will da kurz innehalten. Warum sind Sie, liebe Andrea Vollkamer, in die USA gegangen?
Also erstens wollte ich eigentlich schon direkt nach dem Studium was anderes sehen, die weite Welt sehen und auch aus dem kleinen Saarland einmal raus. Und für uns ist eben Englisch eine der Hauptsprachen, die wir sehr, sehr fließend benutzen. Jede wissenschaftliche Arbeit, die ich schreibe oder lese, ist auf Englisch, sodass ich irgendwie das Interesse an neuen Kulturen mit dem wissenschaftlichen Interesse verbunden habe und mir eben einen Standort in den USA für einen solchen Aufenthalt gesucht habe.
Ich war gerade in San Francisco und habe mit großer Faszination gesehen, wie viele Autos autonom, also ohne Chauffeur, ohne Fahrer rumfahren. Ist mein Eindruck richtig? Und wenn ja, bezieht er sich auch auf Ihr Fachgebiet, dass wir in Europa führend sind in der, in der legislativen Einkleidung. Also wir sind die Ersten, die sofort Gesetze entwickeln, dass solche Entwicklungen nicht aus dem Ruder laufen, und die Amerikaner fangen erstmal an, überhaupt zu forschen und zu entwickeln. Ich habe es mit Bedauern gesehen, dass in San Francisco diese Autos rumfahren, und ich kenne keine deutsche Stadt, wo auch nur ein Auto fährt. Ist es bei Ihnen auch so, dass man dort einfach erstmal freier forscht und dann später überlegt, welche Probleme damit einhergehen könnten?
Also ich denke, unsere Forschung ist hier mindestens genauso gut wie dort, aber ich stimme Ihnen dazu, wenn ich jetzt in Silicon Valley fahre oder so, da gibt es einfach so viele Startups, auch die genau auf diesem Gebiet forschen, und in Amerika ist man eben freier, dass man nicht erst 3 Schritte weiter denkt, was könnte schief gehen. Also das ist ja eine Mentalität, die wir Deutschen haben, dass wir vor dem Scheitern Angst haben.
Sicherheit.
In den USA ist man schon eher so, dass man diese neue Idee hat, sie ausprobiert und einfach schaut, was bei rauskommt.
Sie waren, nachdem Sie dann zurückgekommen sind von der Purdue University in Indiana, haben Sie promoviert, was ich als Norddeutscher natürlich gerne höre, Sie haben promoviert an der Universität Hamburg. Ist die Universität Hamburg dort so weit offensichtlich, dass man das als erste Adresse begreifen kann für eine Wissenschaftlerin wie Sie?
Also Hamburg hat mich als Stadt sowieso interessiert. Ich wollte tatsächlich schon während des Studiums später mal nach Hamburg, und da hat sich wieder das Private mit dem Wissenschaftlichen verbunden, dass ich auf einer Konferenz in den USA meinen dann zukünftigen Doktorvater kennengelernt habe und einfach von der Wissenschaft, die sie in der Gruppe machen, so fasziniert war, und er thematisch eben auch für mich das Passende hatte, dass ich dann für meine Doktorarbeit nach Hamburg gezogen bin.
Für mich als Freund des Saarlandes, der aber in Hamburg lebt, ist es oft ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, denn ich war gestern hier, wir nehmen dieses Gespräch mit Frau Professorin Andrea Vollkamer, wir nehmen dieses Gespräch hier in Saarbrücken beim Saarländischen Rundfunk auf, und ich war gestern Abend mit Freunden und Kollegen in der Altstadt von Saarbrücken, und es passierte das Ungeheuerliche, die Menschen unterhielten sich von Tisch zu Tisch, obwohl sie sich nicht kannten. Das steht in Hamburg unter dem Verdacht der Nötigung. Aber Sie haben sich trotzdem in Hamburg wohlgefühlt.
Ich habe mich in Hamburg sehr, sehr wohl gefühlt. Ja. Also ich muss auch sagen, dass ich das kalte Nordische dort überhaupt nicht
empfunden
habe. Also wir hatten an der Uni sehr guten Zusammenhalt. Natürlich ist an der Uni auch sehr interdisziplinär. Das heißt, es waren sehr viele Zugezogene.
Ja.
Aber ich habe die Stadt lieben und vermissen gelernt. Also
sind aber gleichwohl, nachdem Sie dann promoviert haben, weitergezogen und sind Juniorprofessorin geworden an der Charité in Berlin. Und ich frage mich, ich weiß, Sie sind auch Mutter und sozusagen infolgedessen Ehefrau. Nicht zwingend, aber bei Ihnen ist es so.
Ja.
Haben Sie einen Mann, der, sagen wir mal, das Häusliche und das Erziehen der Kinder übernimmt, damit Sie sich der Wissenschaft so widmen können?
Ja, also ich habe einen Mann, der mich 100% unterstützt.
Wie schön, ja.
Bei dem, was ich mache, was ich in der Forschung auslebe. Und ja, der mit Freude natürlich unsere Kinder betreut und mir da den Rücken stärkt.
Das Problem, das Sie versuchen zu bekämpfen, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich das falsch sehe, ist, dass Medikamente oft zu viel Geld und zu viel Zeit benötigen, bis sie eine Marktreife haben. Warum ist das so zunächst?
Das ist so, weil das eines der schwersten Probleme ist, mit denen wir uns beschäftigen, nämlich den ganzen menschlichen Körper zu verstehen.
Ja.
Also was passiert, wenn Sie eine Tablette nehmen, dass sie da ankommt und das tut, zum Beispiel Aspirin, die Schmerzen blockiert. Das ist ein sehr komplizierter Prozess, den versuchen wir mit mathematischen Formeln zu approximieren, also anzunähern. Und immer wenn man etwas annähert, muss man eben auch Annahmen machen und Komplexität wegwerfen, weshalb natürlich auch Fehler sich einschleichen.
Ja, ich habe in der Vorbereitung auf das Gespräch mit Ihnen, liebe Andrea Vollkamer, eine bestürzende Zahl gefunden. Und zwar, ich darf das kurz zitieren, im vergangenen Jahr kamen auf Deutschlands Straßen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 2776 Menschen ums Leben. Also wenn man so will, fast 2800 Menschen. Das entspricht nach einer Hochrechnung des Helios Hygieneinstituts ungefähr der Zahl der Patienten, die sich im Krankenhaus mit einem multiresistenten Erreger infizieren und daran sterben. Zunächst sind die Zahlen, also der Menschen, die im Verkehr und an multiresistenten Keimen sterben, vergleichbar. Der Unterschied ist der, die Zahl der Verkehrsopfer sinkt seit Jahrzehnten, die der Todesopfer durch multiresistente Keime steigt aber weit. Und Gesundheitsexperten sprechen von einer, ich zitiere, stillen Pandemie. Auch hier ist es ja so, Frage, dass wir dringend Medikamente bräuchten, die wir nicht haben, weil die Entwicklung zu teuer ist und zu zeitraubend, oder?
Das stimmt zum Teil. Also ja, wir haben generell bei der Entwicklung von Medikamenten das Problem, dass es sehr lange dauert und sehr viel kostet. Bei dieser stillen Pandemie kommt aber dazu, dass es nicht das größte Interesse der Pharmafirmen weckt, weil es zu kostspielig ist oder der Return zu gering ist.
Verstehe, also das sind ja oft auch börsennotierte Unternehmen, die pharmazeutischen Unternehmen, die ihren Anlegern, ihren Aktionären einen Gewinn versprochen haben und dem auch verpflichtet sind. Und da steht die Investition in keiner Relation zum Ertrag. Macht denn nun die Art, wie Sie nach Medikamenten forschen, also ich sage es jetzt mal vereinfacht, computergestützt, macht das billiger und vor allen Dingen schneller?
Ja, also kann ich ganz klar bejahen, wobei man da immer vorsichtig sein muss. Wir stehen natürlich nicht allein da. Also das, was wir berechnen, steht in direktem Austausch mit dem, was getestet wird. Das heißt, wir sind nicht an einem Punkt, wo jetzt ich simuliere und dann ich auf den Knopf drücke und da fällt eine Tablette hinten aus dem Computer raus, sondern das sind mehrere Iterationen zwischen Medizinalchemikern, Computer, Biophysikern und so weiter, dass man an diesen Punkt kommt. Und was wir aber leisten können, ist, dass wir das gezielter machen können. Also wir nehmen die immer größer verfügbaren Daten für unsere Computermethoden. Also alles, was schon mal im Labor getestet wurde, nehmen wir uns also der Computer ist einfach ein riesengroßes Gehirn.
Ja.
Und kein Mensch kann sich mehr alles merken, was schon mal getestet wurde. Das heißt, wir geben dem Computer unserem Gehirn diese Information, sodass er lernt, was ist denn ein passendes Molekül und diese Vorschläge macht. Und somit kann man eben gezielter neue Sachen finden, die dann natürlich im Labor getestet werden.
Man spricht dann von diesen neuronalen Netzen, die im Computer nachempfunden werden und unserem Gehirn gleichen.
Ja.
Ist das so?
Ja.
Ich bin wirklich fasziniert. Ich las weiter in Vorbereitung auf das Gespräch, dass auch wenn die pharmazeutische Forschung Fortschritte macht, man muss ja sagen fast stündlich, werden für die Entwicklung eines einzelnen Medikamentes bis zu 10.000 Kandidaten unter die Lupe genommen, also Testpersonen. Und das kostet bis zu 2 Milliarden Euro Investition. Um wie viel günstiger machen Sie das jetzt, indem Sie andere Wege gehen als Ihre Vorgänger in der Forschung?
Also vielleicht einen Punkt gerade richtig zu stellen, die 10.000 Kandidaten sind keine 10.000 Personen, sondern die 10.000 sind sozusagen Startwirkstoffe, von denen es aber nur einer maximal wirklich
schafft sozusagen
über die Ziellinie.
Ja.
Also es sind, da geht es wirklich nur um, um die Wirkstoffe.
Die Frage ist, ob Sie tatsächlich auf Ihrem Wege das erheblich günstiger machen können?
Also ich würde versuchen, das ein bisschen wegzubringen von der reinen, es wird günstiger, Frage, weil wir können jetzt keine Zahl ansetzen und sagen, wir machen es 20% günstiger oder so, weil es ist Grundlagenforschung und es gibt sehr viele Ungewisse in diesen Vorhersagen. Aber wir können eben es auf jeden Fall beschleunigen, indem wir diese gezielten Vorschläge machen. Also früher, sage ich jetzt mal, kennt jeder Penicillin oder so, wurde durch Zufall gefunden, nicht entwickelt. Das heißt, viele Medikamente wurden einfach gefunden. Und heute will man eben den nächsten Schritt gehen und sagen, wir machen das gezielt. Wir nutzen alle Informationen, die wir haben und können eben sehr viel brechen. Und also das, was ich mache, ist gang und gäbe in jeder Pharmafirma. Also wir machen Methodenentwicklung und die werden wirklich in den Pharmafirmen eingesetzt. Das ist jetzt nicht so, als würden wir was Hypothetisches machen, was in der realen Welt gar keinen Einsatz hat, sondern wir sind da ganz nah dran und helfen. Aber es ist unmöglich zu berechnen, wie viel schneller hat jetzt meine Methode dieses Medikament auf den Markt gebracht.
Sie erwähnten gerade, liebe Andrea Vollkamer, liebe Frau Professorin Vollkamer, Sie erwähnten gerade Penicillin, dessen Entdecker Alexander Fleming, so wird es überliefert, 1928, der war im Urlaub und kam zurück und da war eine vergessene oder verlassene Petrischale und in der waren Schimmelpilze einer Bakterienkultur und aus diesen Schimmelpilzen isolierte er eine keimtötende Substanz. Und das brachte ihm den Nobelpreis ein. Hoffen Sie auf den Nobelpreis, Frau Professorin Vollkamer.
Man sagt ja immer aim high, aber
also sky is the limit.
Aber ich würde erst mal sagen, mir macht es einfach Spaß, woran ich forsche. Ich bin in einem super Umfeld und die Zukunft wird zeigen, was kommt.
Ich war sensibel für das Thema, das Sie mitbringen, weil es so faszinierend ist. Und ich las eine, durch Zufall vor einigen Wochen, eine Beilage in der FAZ, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, über seltene Krankheiten. Und ich las das, dass trotz aller Fortschritte ist die Versorgung mit Medikamenten für Menschen, die seltene Krankheiten haben, ein weiterhin ungelöstes Problem. Und es gibt wohl an die Tausende unterschiedliche seltene Krankheiten. Und für diese tausenden unterschiedlichen Krankheiten der seltenen sind nur 143 Medikamente zugelassen. So die FAZ. Woran mag das liegen? Sind die Zulassungsbehörden zu ängstlich? Ist die Forschung zu wenig intensiv? Was ist der Grund?
Der Grund ist ein sehr ähnlicher zu dem der antimikrobiellen Resistenzkrise, dass nicht genügend Kapital mit diesen Nischenkrankheiten gemacht werden kann. Und dann natürlich großes Forschungsinteresse von Pharmafirmen dort nicht hingeht. Natürlich werden diese seltenen Krankheiten auch erforscht an Forschungsinstituten, aber eben nicht in der breiten Masse, dass es jetzt sehr viele Medikamente oder für jede dieser seltenen Krankheiten schon ein Medikament gibt. Natürlich ist die Hoffnung, dass man auch mit Hilfe computergetriebener Methoden das Ganze generell ja günstiger, schneller, besser machen kann, dass man auch das besser abdecken kann, aber es ist eben noch ein weiter Weg.
Können Sie denn diesen Menschen, die an einer seltenen Krankheit leiden, eine gewisse Hoffnung machen durch die Art, wie Sie forschen, nämlich, ich sage jetzt mal, computergestützt?
Also ich glaube, dass man sowieso Hoffnung haben sollte, dass etwas gefunden wird und natürlich unsere Methoden auch dazu beitragen sollen und werden.
Sie haben gerade die Entwicklung des Penicillins angesprochen, was ein Zufall war. Forschen aus meiner Sicht, der ich kein Naturwissenschaftler bin, hat doch auch was mit einer gewissen Abenteurerlust zu tun. Ja, Sie wissen ja morgens nicht, wenn Sie in Ihr Labor gehen, wie Sie abends nach Hause gehen, mit welchen Erkenntnissen. Also es ist ein bisschen so, als ob man ein fremdes Land erkundet, wo vorher noch niemand war. Kann es denn bei Ihnen, die Sie eine viel größere Treffsicherheit haben, dank Ihrer datenbasierten Forschung, kann es denn sein, dass Sie aber trotzdem Dinge entwickeln, die Sie gar nicht entwickeln wollen? Also wo Sie plötzlich zu Ergebnissen kommen und sagen, danach habe ich überhaupt nicht geforscht, aber schön, dass ich es rausbekommen habe.
Also ich glaube, das kann immer passieren. Ja. Ich glaube, der Forschergeist, den wir haben, das ist ja dieses, also für mich ist es natürlich dieses Entdecken, aber für mich ist auch dieses Rätsellösen. Also gerade wenn man viel am Computer vielleicht arbeitet, ist es wie ein Kreuzworträtsel, es ist wie ein Puzzle. Irgendwie, man will die Lösung für ein Problem finden. Und bei uns ist es dann ein Algorithmus, natürlich am Computer. Und natürlich kommt aber nicht immer das raus, was man gerne gesehen hätte.
Also deswegen heißt es Forschung. Man geht einen Weg und mal gucken, was passiert.
Genau, also ich glaube, als Forscher muss man auch immer sehr frustrationstolerant sein. Ja. Genau aus diesem Grund. Man macht manchmal tolle
Fortschritte
und manchmal dreht man sich auch im Kreis und fängt wieder vorne an.
Und das merkt Ihr Mann auch. Wenn Sie abends nach Hause kommen und Sie waren auf dem falschen Weg, kriegt das der arme Ehemann, der Sie ja in allen Lebenslagen als Forscherin unterstützt, kriegt er das mit? Die private Frage darf gestellt werden? Oder kommen Sie abends ausgeglichen nach Hause?
Ich glaube, jeder kommt mal ausgeglichener und mal unausgeglichener nach Hause. Es muss aber nicht unbedingt am Forschungsergebnis liegen, sondern es kann auch einfach ein stressiger Tag gewesen sein. Ja. Aber ich muss sagen, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich nach Hause komme, kann ich super gut abschalten und das irgendwie hinter mir lassen, weil zu Hause Mann und Kinder warten, wodurch man dann direkt so ein bisschen in einer anderen Welt wieder ist. Und
was gut tut.
Was sehr gut tut.
Spielt Musik eine Rolle, wenn Sie abends nach Hause kommen?
Manchmal singen meine Töchter mehr oder weniger gut. Aber es ist jetzt keine... nicht die größte Rolle.
Meine Damen und Herren, Sie sind zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten und die Töchter von Frau Professorin Andrea Vollkamer singen jetzt nicht für Sie. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, seitdem es Meyer Burkhardts Frauengeschichten gibt, ist es ein guter Brauch, dass immer Rod Stewart für Sie singt und diesmal einen alten Song der Four Tops. It's the same old song.
A sentimental fool am I to hear an old love song and wanna cry, but the melody keeps haunting me, reminding me how in love we used to be. I keep hearing the part that used to touch my heart, saying together forever, breaking up never. Ah, it's the same old song, but with a different meaning since you've been gone. It's the same, same old song, but with a different meaning since you've been gone. Things you got.
Rod Stewart hat gesungen für Sie, meine Damen und Herren, aber auch eben für meinen heutigen Gast, Frau Professorin Andrea Volkhammer, Professorin auf dem Forschungsgebiet Data-Driven Drug Design, also vereinfacht gesagt, sie entwickelt Pharmazeutika mit dem Computer, mit KI. Und wenn Frau Professorin Volkhammer so weiterhin erfolgreich ist, müssen Tiere nicht mehr leiden und nicht mehr sterben, weil es ist der Tierversuch nicht mehr nötig. Sind denn noch, liebe Frau Professorin Volkhammer, sind denn noch Tiere jetzt in der Universität oder sind die Käfige schon alle auf und die tollen jetzt über die Wiesen und sagen, schön, dass es Andrea Volkhammer gibt, unser Schicksal ist jetzt wieder ein gutes.
Es wäre sehr schön, wenn Tierversuche nicht mehr notwendig wären, aber davon sind wir noch sehr weit weg. Wir bemühen uns, dass mehr Tiere auf der Wiese sind oder weniger in den Käfigen, aber es ist noch ein sehr weiter Weg bis dahin. Also die ganzen Medikamente und andere Zusatzstoffe, die wir auch zu uns nehmen, müssen einfach noch aus regulatorischer Sicht am Tier getestet werden. Wir bemühen uns, dass diese Regulatorien irgendwann langsam angepasst werden, aber ich würde im Moment noch nicht von einer Abschaffung der Tierversuche reden, sondern von einer Reduzierung. Also, dass wir einfach sehr gute und verlässliche Vorhersagen machen können, wodurch eben bestimmte Sachen, die überhaupt nicht zielführend sind, nicht mehr getestet werden müssen. Und damit tut man ja schon etwas Gutes, weil es
wir sind auf dem richtigen Weg.
Weniger wird, genau.
KI, künstliche Intelligenz, in aller Munde, nicht immer im positiven Sinne. Es geht ja darum, dass der Algorithmus lernt. Und ich las, dass in der Essener Lungenklinik an die 20.000 Röntgenaufnahmen in den, kann man sagen, Algorithmus eingespeist wurden, damit er lernt. KI, inwieweit kann KI, inwieweit kann der lernende oder gelernt habende Algorithmus Ihnen so hilfreich sein wie kein anderer Wissenschaftler, kein anderer Professor?
Das Tolle an KI ist, dass es wirklich komplett datengetrieben lernt. Also bisher war es so, wir haben ja schon sehr lange auch Computer eingesetzt, um Sachen vorherzusagen, aber man hat immer noch so einen menschlichen Schritt da drin gehabt. Also man hat versucht, bestimmte Muster schon vorher zu erkennen und die dann dem Computer schon mitzugeben. Ja. Und diese KI-Algorithmen erlauben es eben, dass ich ohne menschlichen Einfluss nur noch diese Daten reingebe und durch diese schiere Menge an Daten der Algorithmus selber Muster erkennt und diese Muster mit einer bestimmten Eigenschaft verbindet.
Also wir
kennen alle Katzenbilder im Internet.
Ja.
Das können KIs sehr gut vorhersagen. Es ist ähnlich wie ein Kind lernt. Ein Kind sieht die erste Katze, die ist schwarz.
Ja.
Und wenn es dann eine weiße Katze sieht, wird es erstmal nicht wissen, ist es jetzt eine Katze oder nicht. Aber je mehr Katzen es rumlaufen sieht, desto mehr kann es dieses Wissen transferieren und eben abstrahieren. Und genau das machen diese neuronalen Netze, die KIs, dass sie eben abstrahieren durch die schiere Menge an Beispielen, die man ihnen gegeben hat. Und sie können es eben sehr schnell, weil Computer einen sehr hohen Durchsatz haben.
Würden Sie, Frau Professorin Volkhammer, so weit gehen, dass dank Ihrer Arbeit die Krankheit Krebs in ihrer Vielschichtigkeit bald heilbar ist?
Wir tragen auf jeden Fall dazu bei, dass man mehr und hoffentlich schneller Medikamente findet, die das unterstützen. Also Krebs ist unter anderem einer meiner Forschungszweige, weil wir uns mit einer Proteinklasse beschäftigen, die im Krebs eine sehr große Rolle spielt.
Ja.
Und über diese Klasse ist eben sehr viel bekannt, was uns als datengetriebene Wissenschaftler wieder sehr in die Karten spielt, sodass wir daraus eben versuchen, sehr spezifische Medikamente für Krebs zu entwickeln, weil ja auch oft das Problem der sogenannten Mutationen ist. Also man hat schon ein Medikament, das wirkt für eine bestimmte Zeit, aber der Krebs ist ja schlau.
Ja.
Das heißt, er ändert sein Erbgut und dann wirkt das Medikament nicht mehr. Und da setzen wir natürlich auch an, um dann quasi die Folgemedikamente zu finden, die dann gegen diese Mutation auch helfen können.
Viele dieser Medikamente, ich weiß das aus der Familie, aus dem Freundeskreis, sind ja, wir sprechen dann in der Umgangssprache von Hämmern, ja, sind ja starke Medikamente, die erhebliche Nebenwirkungen haben. Trägt Ihre Arbeit, kann Ihre Arbeit dazu beitragen, dass diese Nebenwirkungen reduziert oder gar eliminiert werden?
Also wir versuchen natürlich auf jeden Fall, ja, dazu beizutragen, dass Nebenwirkungen reduziert werden. Es kommt natürlich aber immer eben auf die Krankheit an, für die man etwas entwickeln möchte. Also wenn ich jetzt Kopfschmerzen habe und eine Aspirin nehme, dann sollte die natürlich gar keine Nebenwirkungen haben, weil man weiß, was ist, was man jetzt vielleicht auch öfter nimmt.
Ja.
Wenn man Krebs hat und natürlich Krebs ist sehr aggressiv und dem kämpfen will, dann toleriert man vielleicht einige Nebenwirkungen, um eben den Krebs zu zerstören, weil man es nur so schafft.
Sie wissen ja sehr viel, als Wissenschaftlerin, sehr viel über den menschlichen Körper. Hat das zur Konsequenz, ja, Sie schütteln mit dem Kopf, aber Sie wissen auf jeden Fall mehr über den menschlichen Körper aus medizinischer Sicht, aus naturwissenschaftlicher Sicht, als die meisten Menschen, die Sie umgeben. Hat das denn für Sie oder auch für Ihre Familie zur Konsequenz, dass Sie einen bestimmten Lebensstil pflegen, wo Sie Ihren Kindern oder Ihrem Mann sagen, ja, das mal, also wir reden jetzt nicht von Rauchen, das wissen wir alle, aber wo Sie Ihrem Mann oder Ihren Kindern sagen, nee, Freunde, also das, ich komme heute von der Forschung zurück, ich habe jetzt gemerkt, also XY machen wir demnächst nicht mehr. Geht das so weit, dass Sie ein bisschen sensibler sind, was Gesundheitsvorsorge angeht, als die Freunde und Freundinnen, die Sie umgeben, die aus anderen Branchen kommen?
Also ich glaube und hoffe, dass wir einigermaßen gesundheitsbewusst leben. Ich bin aber auch zum Beispiel die größte Schokoladenesserin, die es gibt.
Ja.
Und ich glaube, es sind zwei verschiedene Sachen, weil in meiner Forschung ist es so, man kann sich vorstellen, als ob wir eine riesengroße Lupe hätten und ganz tief reinzoomen. Also ich gucke mir ganz selten den ganzen Körper an, sondern wir zoomen immer weiter rein, bis wir auf der Ebene sind, dass wir wirklich das Protein selber sehen, das eine Fehlfunktion hat und uns wirklich die dreidimensionale Struktur davon angucken und überlegen, wie können wir jetzt da was entwickeln, was, Sie haben vorhin hemmen gesagt, was zum Beispiel dieses Protein hemmt.
Ja.
Das heißt, auf der Seite findet sich meine Forschung und ich glaube, zu Hause ist es fast eher mein Mann mit seinem Sportwissenschaftshintergrund, der mehr auf
der
das
aufpasst.
Gesamtheitliche guckt und da dann vielleicht eher noch den gesunden Lebensstil reinbringt.
Eine andere Krankheit neben Krebs, die natürlich in der Vergangenheit diskutiert wurde, kontrovers diskutiert wurde, die ja fast die nationale Einheit gesprengt hat Deutschlands, ist Corona. Zunächst die Frage, kann Corona wiederkommen?
Ja. Also würde ich ganz klar mit Ja beantworten. Ja. Ich würde eher sogar fast eins weitergehen und sagen, ist Corona vorbei?
Ja. Beherrschen wir es?
Ich denke ja.
Ja. Dank der Forschung.
Die Forschung trägt da sehr, sehr viel zu bei. Ich weiß nicht, ob die Entwicklung eines
Impfstoffs
schon mal so schnell vorangetrieben wurde wie für wieder. Corona.
Aber haben Sie das als Wissenschaftlerin mit gemischten Gefühlen begleitet, weil natürlich die Zulassung ist ja auch ein Sicherheitsaspekt für den Patienten, der dann das Medikament oder das Serum gespritzt bekommt.
Also ich muss sagen, nein, das habe ich nicht als Sicherheitslücke oder so empfunden.
Das läuft schon, sagt der Berliner, das läuft schon.
Ja, wir sind ja auch in Deutschland, wo wir sehr sicherheitsliebend sind. Das heißt, wenn es hier zugelassen wird, dann würde ich dem auch vertrauen. Aber den Punkt, den man vielleicht noch machen könnte, ist, wir haben zum Beispiel ja auch immer noch kein Medikament gegen Corona. Also wir haben eine Impfung.
Ja.
Eine Impfung muss injiziert werden. Aber schöner wäre es ja, wenn wir bei dem Gefühl von Krankheit einfach eine Tablette schlucken könnten und das prophylaktisch gegen Corona hilft. Und da kommen wir jetzt zum Beispiel wieder auf diese Zeitspanne. Ja. Es haben weltweit sehr viele Pharmafirmen genau daran ja auch geforscht. Und ich weiß nicht, ob Sie ein offizielles Corona-Medikament kennen.
Nein.
Ich kenne es nicht. Also es gibt ein paar Off-Label-Uses. Das heißt, das zeigt wieder, wie wichtig unsere Forschung ist. Und vielleicht, weil ich das ein super spannendes Projekt finde, werfe ich das gerade noch mit rein. Wir haben an einer Initiative teilgenommen, die nennt sich Covid Moonshot.
Ja.
Und da haben Wissenschaftler der ganzen Welt einen Aufruf quasi gemacht. Also eine kleine Gruppe hat einen Aufruf gemacht, um gemeinschaftlich Open Source, also Crowdfunding zu machen für die Entwicklung eines neuen Wirkstoffes, der dann patentfrei ist, der auf der ganzen Welt verteilt werden kann, also keine Unterschiede zwischen Industrieländern oder so. Und da haben wir oder das Team es eigentlich geschafft, innerhalb von 2,5, 3 Jahren einen zumindest Vorläufer eines Medikamentes zu entwickeln, der zumindest an Ratten schon sehr gute Ergebnisse gezeigt hat. Also wo man einfach merkt, dass das war sehr stark durch Computermethoden unterstützt, dass wir mit diesem Power und gerade dem Crowdsourcing zusammen vielleicht wirklich was verändern können.
Helfen Sie mir, warum macht die pharmazeutische Industrie beim Crowdfunding mit? Also ich habe verstanden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über alle Nationen und wahrscheinlich auch über verschiedene Disziplinen hinweg forschen und stellen die Resultate ihrer Forschung zur Verfügung, auch denen, die woanders leben und woanders forschen. Irgendwann muss das Medikament ja dann aber doch entwickelt werden und bedarf einer Investition. Und wenn dann aber der Patentschutz nicht gegeben ist, dann ist es doch aus Sicht eines pharmazeutischen Unternehmens vollkommen uninteressant, da Geld reinzugeben. Oder mache ich da einen Denkfehler?
Nee, da sind Sie genau auf der richtigen Spur. Bei dem Projekt war es jetzt so, dass, ich sage jetzt mal, die Kerngruppe, die das vorangetrieben hat, die haben einen sehr großen Fonds eingeworben in den USA vom NIH von 80 Millionen, um überhaupt die Forschung eben bis in die Anwendung zu bringen. Weil je weiter man in dieser Entwicklungspipeline kommt, desto teurer wird es auch, weil irgendwann muss es an die Tiere, dann kommen irgendwann die Tests an Menschen. Das heißt, da braucht man Geld. Und ja, eine Pharmafirma interessiert sich jetzt vielleicht nicht für etwas, wo kein Patent zu kriegen ist.
Werden Sie irgendwann in der Lage sein, liebe Frau Professorin Volkhammer, werden Sie irgendwann in der Lage sein, die Formel, die dem menschlichen Dasein zugrunde liegt, zu knacken, wenn ich das mal so sagen darf? Sind Sie kurz davor?
Ich glaube, das überlasse ich der nächsten Generation, aber ich lege gern die Bausteine, die Grundbausteine dafür.
Ich stehe gerade unter dem Einfluss einer Lektüre eines lesenswerten Romanes von Maxim Leo. Wir werden jung sein, heißt das Buch, verlegt bei Kiepenheuer und Witsch. Und das Thema dieses Romanes ist, dass das Leben eines Protagonisten, nämlich dieser Romanfigur, aus den Fugen gerät, als die Teilnehmer einer Medikamentenstudie an der Berliner Charité plötzlich alle aus Versehen jünger werden. Also es wird nicht nur das Alter aufgehalten, sondern es wird der Alterungsprozess umgekehrt. Ist das denkbar, dass das eines Tages der Töchter- und Enkelinnen-Forschergeneration, die ihnen folgen wird, passieren kann?
Da muss ich tatsächlich mal kurz drüber nachdenken.
Ja, gerne.
Nichts ist unmöglich.
Ich sehe Sie sprachlos.
Ja, ich überlege gerade, also es gibt ja natürlich viel Forschung in das Altern der Zellen und also was man dem entgegensetzen kann. Wie schnell und ob überhaupt man wirklich verjüngen kann, also das umdrehen kann.
Aber Sie schließen es nicht
auch
aus.
Überfragt.
Sie schließen es nicht aus.
Ich finde, wir leben ja in so einer spannenden Zeit. Und wenn ich nur meine aktive Forschungszeit jetzt betrachte, was es da für Fortschritte, also bahnbrechende Unterschiede gibt, so vor 20 Jahren und jetzt, muss ich ehrlich sagen, dass ich mir vorstellen kann, dass das auch entsprechend weitergeht. Also, dass man CRISPR-Cas war ja zum Beispiel auch in aller Munde, dass die Genschere, hat man ja gesagt, dass man das Erbgut jetzt so verändert.
Ja.
dass eben Krankheiten rausgeschnitten werden. Das hätte man vor 20 Jahren wahrscheinlich sich noch nicht gedacht. Und von daher, sag ich mal, wer weiß, was in 100 Jahren ist.
Sind Sie religiös verwurzelt aufgewachsen?
Ja.
Wir leben im Saarland. Das Saarland ist sehr katholisch. Ich vermute, Sie sind katholischer Konfession.
Genau, ja.
Fällt einem der Glauben schwerer, wenn man aus naturwissenschaftlicher Sicht den Menschen auf das reduziert, was er wirklich ist? Also geht der Gedanke der Schöpfung so ein bisschen baden, wenn ich das mal salopp sagen kann, wenn man weiß, naja, wir sind ja alle eine relativ simple biochemische oder auch von mir aus anspruchsvolle biochemische Formel.
Ich glaube, dass es beides parallel seine Daseinsberechtigung hat. Ja. Und ich finde es eher spannend, eben mit diesem naturwissenschaftlichen Gedanken da drauf zu schauen, Evolution, wie ist die Erde, wie sind die Menschen entstanden, und finde es eher was sehr, sehr Faszinierendes. Und das ist die Rationale, und auf der anderen Seite hat man eben den Glauben, und das kann man ja auch einfach als den Glauben an was Gutes sehen, weil jeder braucht etwas, woran er glaubt.
Es gibt lange, lange her, dass Friedrich Dürrenmatt, der berühmte Schweizer Dramatiker, mal ein Theaterstück geschrieben hat, das hieß Die Physiker. Und wenn ich das richtig erinnere, ich habe es in der Schulzeit zuletzt gelesen, das ist eine Weile her, haben sich die Physiker quasi selber weggesperrt, weil sie, Stichwort die Atomformel, sie haben im Grunde die Formel, die die Welt zur Explosion, zur Vernichtung bringt, und sie hielten es für richtig, dass sie sich selber sozusagen in eine Heilanstalt einweisen, damit sie der Welt keinen Schaden zufügen. So habe ich das Theaterstück in Erinnerung, und wenn irgendein Studienrat AD jetzt sagt, Meyer Burg hat das nicht genau in Erinnerung, bitte ich schon jetzt um Entschuldigung. Aber gibt es, wenn man jetzt diesen Dürrenmatt-Gedanken folgt, dass Forschung, gerade Naturwissenschaft, eben auch die Resultate von Naturwissenschaft in Hände gelangen kann, die nicht das Gute der Welt im Sinn haben. Gibt es so etwas wie eine ethische Hemmung, die Sie manchmal haben, wenn Sie morgens in Ihr Labor gehen und sagen, hier muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen, hier wird's gefährlich, oder hoffentlich wird das, was ich hier erforsche, in verantwortliche Hände geraten? Schlafen Sie manchmal unruhig, liebe Frau Professorin Volkamer?
Also ich schlafe manchmal unruhig, aber nicht, weil ich mir Sorgen mache, dass jetzt meine Forschung einen negativen Einfluss hat. Natürlich ist bei allem, was man entwickelt, kann ein Mensch es immer ins Gegenteilige umdrehen oder für etwas Böses benutzen. Mhm. Und deshalb ist es, denke ich, wichtig, dass man die Ethik mit betrachtet. Mhm. Also wir haben ja Ethikkommissionen, und gerade jetzt auch KI ist ja ein Riesenthema. Da muss auch eben entsprechend Ethik nochmal nachholen, weil wenn der Computer jetzt Vorschläge macht, ist ja die Frage, wer ist verantwortlich? Und das hat jetzt nicht nur bei unserem Gebiet einen Einfluss, sondern Sie haben vorhin die Autos erwähnt, die alleine fahren, wenn die einen Unfall bauen. Ja. Wer ist dafür verantwortlich? Freilich. Wenn jetzt eine KI einen falschen Vorschlag für die Behandlung einer Krankheit macht, wer ist dann verantwortlich? Ja. Das heißt, es muss immer noch die menschliche Korrektur oder Approval, also
Zustimmung geben,
um eben eine KI einzusetzen. Und von daher denke ich, dass unsere Forschung dem Guten dient.
Sie pfuschen ja, wenn man so will, dem lieben Gott ein bisschen ins Handwerk, weil wenn ich krank werde, dann sind das ja eigentlich aus dem Ruder gelaufene biochemische Prozesse. Und der liebe Gott, also so könnte es ein christlich denkender Mensch ja sehen, der liebe Gott hat sich schon was dabei gedacht, damit ich krank werde. Aber schön, dass es Sie gibt und dass Sie, sagen wir mal, in kollegialer Zusammenarbeit mit dem lieben Gott, fest im Katholizismus verankert, sich auf einen Weg gemacht haben, der den Menschen hilft. Liebe Frau Professorin Andrea Volkamer, schon bei der ersten Infoveranstaltung für Abiturientinnen, so heißt es, war Ihnen klar, dass das Fach, das Sie jetzt gewählt haben, das Richtige für Sie sein würde. Also Sie waren im Grunde sich sehr früh in Ihrer Lebenszeit sicher, ich bin auf einem Weg, der mich beruflich ein Leben lang erfüllen könnte. Es ist ja jetzt ein bisschen auch im Moment einer Zwischenbilanz. Sie sind weit gekommen. Sie sind an der Universität, wo Sie mal Studentin waren, wo Sie begonnen haben. Sie waren in Amerika, Sie waren in der Charité in Berlin. Und jetzt sind Sie dort, wo Sie Studentin waren, Professorin. Und ich darf sagen, eine renommierte Professorin. Was ist anders im Vergleich zu den Vorstellungen, die Sie hatten als Abiturientin damals? Wo ist die größte Diskrepanz zwischen der Vorstellung, der Idee und der Realität, die sie natürlich zwangsläufig eingeholt hat?
Also ich würde sagen, dass ich im Gros schon das wiedergefunden habe, was ich mir vorgestellt habe. Dass, es ist einfach ein Forschungsgebiet, was so aktuell ist und was sich auch immer verändert, dass uns wirklich nicht langweilig wird. Also es gibt neue Probleme, es gibt neue Lösungsansätze und wir verbinden das. Und es ist so interdisziplinär, dass man eben ständig auch Neues lernt. Also ich unterhalte mich dann mit einem Biologen, mit einem Medizinalchemiker, mit einem
Interdisziplinär.
Interdisziplinär, genau. Sodass, ja, das immer wieder was Neues bringt. Ich glaube, eine Sache, die vielleicht einerseits ernüchternd ist, aber andererseits auch die Komplexität zeigt, ist, dass ich mich genau erinnere, als ich zu dieser Infoveranstaltung gegangen bin, dort schon gehört habe, wir machen Tierversuche
überflüssig,
obsolet.
Ja.
Und jetzt haben wir circa 20 Jahre später und wir haben immer noch Tierversuche. Sprich, auch die Forschung braucht Zeit. Wir haben die richtigen Ansätze, aber man muss auch sehr geduldig sein, einfach dahin zu kommen, wo man wirklich hin will.
Eine letzte Frage. Wenn Sie abends nach Hause kommen und Ihre Kinder lassen Sie in Ruhe und Ihr Mann sagt auch, Liebling, ich mache den Haushalt, du kannst jetzt machen, was du möchtest. Was machen Sie dann? Haben Sie so etwas wie ein Steckenpferd?
Ich muss sagen, tatsächlich bin ich dann müde.
Ja.
Und oft verbringen wir einfach einen gemütlichen Abend auf der Couch. Von daher könnte ich jetzt gar kein richtiges Steckenpferd nennen.
Ja.
Natürlich Sport.
Sie rennen an der Saar rauf und runter?
Ich spiele Tennis.
Sie spielen Tennis?
Aber an der Saar rauf und runter laufen ist natürlich auch eine Option. Wobei es schöner ist, im Wald zu laufen, weil an der Saar fährt
viel
auch
Verkehr.
Diese bekannte Autobahn.
Und der Wald ist gesund. Und lesen Sie andere Bücher, lesen Sie Romane, lesen Sie, sorgen Sie dafür, dass Ihr Kopf Urlaub kriegt von anderen.
Also ich muss sagen, dass mein Kopf am besten Urlaub kriegt, wenn ich mich sportlich betätige oder wir rausgehen und ich in der Natur bin. Lesen, ich lese so viel für meinen Job, dass oft das Lesen eines guten Buches aktuell ein bisschen hinten ansteht.
Und jetzt sei zum Schluss gefragt, welche Musik, wenn Sie dann Ihr Radio anmachen, Ihren CD-Player, was auch immer, und Sie sagen, ich höre jetzt mal die Musik, die mir Spaß macht, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Welche Musik ist das, liebe Andrea Volkammer?
Also tatsächlich albern wir ganz gern rum für sowas. Und dann würden wir als Familie Quatsch mit Soße anmachen und dazu wild rumtanzen.
Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass das nicht das Urteil ist dieses Gesprächs. Es sei Quatsch mit Soße. Wenn ja, liegt es an meinen Fragen, aber nicht an den Antworten meines heutigen Gastes. Zu Gast war Frau Professorin Andrea Volkammer, Professorin an der Universität des Saarlandes. Aber sie hat promoviert, liebe Norddeutsche, in Hamburg. Und sie entwickelt Medikamente auf Computerbasis und hilft damit, Tierversuche zu reduzieren. Es war schön, dass Sie meine Einladung angenommen haben, liebe Andrea Volkammer. Und wenn Sie den Nobelpreis bekommen, dann rechne ich fest mit Ihrer Zusage für ein Gespräch. Und eine Absage würde ich nicht akzeptieren.
Das können wir gerne so machen.
Vielen Dank.
Danke ebenso.
Maya Burkhardts Frauengeschichten. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freuen wir uns über positive Bewertungen und Weiterempfehlungen.
Ich stehe in einem Weinberg in Martinsthal bei Eltville.
Auf einem Schneefeld an der Kreuzalm in Garmisch-Partenkirchen.
Hier über dem Tempelhofer Feld mitten in Berlin.
Im Morgengrauen auf einem Schlachthof am Niederrhein.
Wir sind vor Ort.
dort, wo Probleme auftauchen.
Hier sind Giftstoffe drin, Arsen, Cadmium, all die Stoffe, die aus der Aluminiumproduktion zurückbleiben.
Und dort, wo Lösungen gesucht werden.
Pflegemangel muss anders angegangen werden.
Unsere Reporterinnen und Reporter sind überall in Deutschland und hören zu.
Dass wir ja wirklich echte Friedensarbeit machen mit den jungen Leuten. Und die, die hier sind, die werden nicht untereinander schießen.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage. Das neue Reportageformat der Inforadios der ARD.
Mit dem Rollstuhl spätabends in Baden-Baden in den ICE steigen, bedeutet, Servicepersonal ist nicht mehr da.
Was sich in der Region ereignet und was uns als Gesellschaft betrifft, kreuz und quer durch die Republik und immer nah dran.
Wie viele Kühe haben Sie hier ungefähr?
Also wir brauchen uns, glaube ich, jetzt nicht siezen. Hier im Dorf duzt man sich.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage. Jederzeit in der ARD-Audiothek.